Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal liegt man so richtig daneben. Und man meint aber irgendwie, man hätte doch recht. Ich meine, manchmal ist es ein fatalerer Fehler, manchmal ist es weniger schlimm. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ob man jetzt links oder rechts mit dem Auto abbiegen muss. In der Regel vielleicht, wenn man Unrecht hat, verfährt man sich und kommt dann aber doch irgendwie zum Ziel. Oder man diskutiert mit seinen Freunden, wie oft jetzt Deutschland Europameister im Fußball geworden ist. Naja, ob man da jetzt daneben liegt oder nicht, hat jetzt keine großen Auswirkungen auf dein Leben. Aber doch kann man auch bei solchen Dingen wirklich der Überzeugung sein, ich selber habe Recht, ich bin doch im Recht hier, obwohl vielleicht stimmt es oft gar nicht. Ich muss sagen, wenn Laura und ich uns uneins sind und wir beide anderer Meinung sind, ich weiß nicht, wie sie es macht, aber 90% der Fälle mindestens hat dann sie recht. Aber es ist trotzdem denke ich dann so, ja, ich habe recht, das ist so. Und dann schauen wir irgendwie nach und ich merke, ups, ich lag doch daneben. Und auch im heutigen Text, wir haben das Kapitel 19 im Johannesevangelium gehört, es gibt Leute, die ordentlich daneben lagen. Und da ging es dann nicht darum, ob man jetzt irgendwie links oder rechts abbiegen muss oder um den Europameister. Nein, diese Irrtümer hatten fatale Folgen gehabt. Ja, die Verblendung der Menschen haben dazu beigetragen, dass Jesus gekreuzigt wurde. Ja, das Kapitel 19 ist so reich und man könnte wirklich lange darüber predigen. Ich will mich also auf ein paar Stellen begrenzen und erst mal anschauen, welche Irrtümer und Fehlschlüsse diese Menschen hatten. Damals wie heute gibt es leider sehr viele Menschen, die Jesus falsch verstanden haben oder ihn falsch einordnen. Der Text, der beginnt damit, dass Pilatus Jesus geißeln lässt. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten ihm auf das Haupt und legten ihm einen Purpurmantel um, sprachen, sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Ja, diese Soldaten haben nicht erkannt, wer Jesus ist. Sie haben nicht erkannt, wer wirklich vor ihnen steht. Sie haben gedacht, es ist vielleicht ein gescheiterter Revolutionär, vielleicht einer, der den Mund zu voll genommen hat, der sich als König präsentiert hat, obwohl sie ihn doch als eine Lachnummer gesehen haben. Vielleicht haben sie sich auch einfach nicht viel dabei gedacht und es war ihr Alltag, dass sie sich über die Verurteilten lustig machen, dass sie Witze über die Menschen machen und vielleicht dachten sie einfach, Jesus ist einer von vielen Gefangenen, über die man sich lustig macht. Ja, das muss schon ein sehr verstörendes Bild gewesen sein. Das Geißeln meint eigentlich das Auspeitschen mit Metall- oder Knochenstücke in der Peitsche und die reißen die Haut so richtig auf. Also nachdem Jesus hier gegeißelt ist, war er blutüberströmt. Und dann stellt man sich das Bild vor, blutüberströmt mit einer Dornenkrone und einem Königsmantel. Was für ein bizarres Bild das doch gewesen ist. Ja, die Soldaten haben sich getäuscht. Sie haben gesagt, sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Aber tatsächlich ist Jesus ja der König. Tatsächlich ist Jesus hier derjenige, der mit Recht die Krone und den Purpurmantel trägt. In der Vorbereitung habe ich so zum ersten Mal richtig über die Dornenkrone nachgedacht. Weil Dornen sind ja in der Bibel ein Zeichen der Folge von Sünde. Dornen kommen ja zum ersten Mal nach dem Sündenfall vor. Ein Zeichen des Fluches, den die Sünde über die Menschheit brachte. Ein Zeichen der Strafe. Bei Adam und Eva hieß es dann, ja, die auf dem Acker sind auf einmal Dornen und Disteln, die Arbeit wird hart werden infolge der Sünde. Ja, Dornen sind immer wieder in der Bibel die direkte Folge von Sünden. Und Jesus trägt diese Dornenkrone. Jesus spürt die Konsequenz der Sünde, die Konsequenz von unseren Sünden. Und er nimmt sie auf sich. Und er trägt diese Dornen als Krone. Die Krone ist ja ein Zeichen von Macht. Könige tragen Kronen. Und Jesus leidet gleichzeitig unter den Folgen der Sünde und trotzdem ist er derjenige mit der Krone. Er tut es nicht aus Versehen oder gegen seinen Willen, nein, er hat sich in seiner göttlichen Macht dazu entschieden, die Sünde auf sich zu nehmen. Ja, das ist unser König, mächtig und zugleich demütig. Mein König trägt eine Dornenkrone. Er trägt sie wegen meiner und deiner Sünde. Und das finde ich so ein gewaltiges Bild, wenn man sich vorstellt, wie Jesus diese Dornenkrone trägt. Aber das haben die Soldaten nicht erkannt. Für sie war es eben ein Spiel. Und auch heutzutage sehen Jesus viele so wie die Soldaten. Vielleicht jemand, über den man sich lustig machen kann. Vielleicht über den man gut einen Witz machen kann. Vielleicht jemand, den man gar nicht so ernst nehmen muss. Vielleicht wirklich jemand, der den Mund zu voll genommen hat. Jemand, ein gescheiterter Revolutionär. Ja, Menschen auch heute noch schätzen Jesus ganz falsch ein. Wie tragisch doch dieser Irrtum ist. Wenn jemand Witze über Jesus macht und ihn spottet, wird er dann sofort von einem Blitz totgeschlagen? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe noch nie davon gehört. Auch heutzutage noch machen sich Leute witzig über Gott, über Jesus und es kommt kein direkter Blitz vom Himmel und erschlägt sie. Auch heutzutage lässt sich Jesus noch Spott der Menschen gefallen. Und natürlich muss sich jeder Mensch einmal vor Gott verantworten. Die Tatsache, dass Jesus sich nicht gewehrt hat, war ja kein Zeichen der Schwäche. Ganz im Gegenteil, es war ein Zeichen von unfassbarer Stärke. Ein Zeichen der Stärke, dass Jesus die Schmach auf sich nimmt. Und die Tatsache, wenn sich ein Mensch über Jesus lustig macht und kein Blitz vom Himmel erschlägt, ist ein Zeichen der Gnade. Ein Zeichen, um dem Menschen noch Raum zur Buße zu geben. Wenn sofort ihn ein Blitz erschlagen würde, würde er im nächsten Augenblick vor Gott, seinem Richter, stehen. Was wäre dann aus diesem Menschen? Aber das passiert in der Regel nicht. Gott gibt den Menschen Zeit und Raum zur Buße. Gott gibt den Menschen Zeit zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Und von daher finde ich das so ein Zeichen der Stärke, der Geduld und der Gnade. Aber wir sehen jetzt noch einen weiteren Irrtum, den die Juden haben. Als nun die obersten Priester und Diener ihn sahen, schrien sie und sprachen: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Warum? Er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Damit meinen sie, wenn er sich zu Gottes Sohn gemacht hat, meinen sie das, was sie in Kapitel 10 direkt sagen. Da sagen sie, Jesus hat sich Gott gleich gemacht. Ja, Jesus hat sich auf eine Stufe mit Gott erhoben. Jesus hat sich zu Gott erhoben. Wenn Jesus nicht Gott wäre, wäre er wirklich ein Gotteslästerer. Jesus wäre aufgrund seiner falschen Behauptungen gestorben. Aber sie irren sich. Jesus ist wirklich Gott. Wie oft passiert dieser Irrtum heutzutage? Ja, er war ein großer Lehrer, ist eine spannende historische Person. Jesus war was ganz Besonderes und wahrscheinlich auch ein Wundertäter. Aber zu sagen, Jesus ist Gott selbst. Er ist Gottes Sohn. Er ist Gott. Dazu gehört es noch mehr als nur zu sagen, naja, er war ja ein guter Mensch. Und trotzdem gibt es leider viele, die diese Tatsache verkennen. Fast noch tragischer oder ähnlich tragisch finde ich Pilatus. Er wollte Jesus ja gar nichts Böses. Er versucht, ihn immer wieder rauszuboxen. Und er sagt hier selbst, naja, ich finde keine Schuld an ihm. Und aufgrund der Juden, die ihn hier drängen, gibt er der Menge nach. Viele sehen in der Geißelung, die in Vers 1 passiert ist, ein Versuch, die Menge zu besänftigen. Dass er denkt vielleicht, naja, wenn Jesus erstmal richtig geschlagen wird, wenn sie Jesus erstmal blutüberströmt sehen, dann werden sie schon genug haben. Aber das hat nicht geklappt. Das hat ihnen nicht gereicht. Ja, der Trugschluss von Pilatus ist, dass er selbst noch was drehen und wenden kann, dass er eigentlich die Dinge in der Hand hat. Da heißt es, als Pilatus diese Worte hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder in das Präterium hinein und sprach zu Jesus, woher bist du? Aber Jesus gab keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Jesus antwortete, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Pilatus hat sich selbst überschätzt. Er dachte bis zu diesem Zeitpunkt, naja, er hat doch die Macht. Er hat doch das politische Amt. Er kann entscheiden, was mit Jesus passiert. Ja, er hat sich selbst überschätzt. Er hat gedacht, er hat Jesus in der Hand und kann über Sieg und Niederlage selbst entscheiden, über Tod und Leben. Aber nein, das konnte er nicht. Jesus zeigt ganz klar, nein, seine Macht hat er nur, weil es ihm von oben her gegeben wurde. Und die Tatsache, dass in dem Text und auch generell bei Jesus und auch in der Passion so viele Prophezeiungen in Erfüllung gehen, zeigen doch, dass Gott seinen Plan durchführt. Es ist Gottes Plan und nicht der Plan eines Menschen. Ja, Gott kannte die Soldaten, die seine Kleider verlosen. Gott wusste, dass Jesus nicht die Beine gebrochen werden. Gott wusste, in welches Grab er gelegt wird. Und es wird immer wieder deutlich, Gott ist hier der Handelnde. Die Kreuzigung war kein Missgeschick, nein, es war ein Meisterplan. Aber sind nicht viele Menschen so wie Pilatus? Man überschätzt seine eigenen Möglichkeiten. Man denkt, man wäre selbst der große Macher. Man denkt, dass man sich vielleicht vor niemanden verantworten muss. Man denkt, das Thema Gott auf die Seite schieben zu können, dass man Gott entkommen kann, dass Gott etwas nur für die Schwachen ist, die ein aufgeklärter und starker Mensch doch nicht braucht. Ja, wie viele Menschen denken so? Gott habe ich doch gar nicht nötig. Ich habe die Dinge selbst in der Hand. Ja, Pilatus dachte auch, dass er die Dinge selbst in der Hand hatte. Aber Tatsache ist, auch du und auch ich hätte keine Möglichkeit zu handeln, wenn es uns nicht von oben her gegeben wäre. Alles, was du kannst und alles, was du hast, hast du doch nur, weil es dir gegeben wurde. Du hast dir selbst nicht das Leben gegeben. Du hast dir nicht ausgesucht, wann und wo du geboren wirst. Du hast dir nicht ausgesucht, welche Fähigkeiten du haben wirst. Und du hast dir auch nicht ausgesucht, ob du als gesundes oder als ein krankes Kind zur Welt kamst. Nein, das alles ist nicht deine Leistung. Natürlich sind wir in unserem Leben für vieles verantwortlich, was wir tun. Aber diese Möglichkeit, dass wir selbst handeln können, haben wir doch nur, weil sie uns gegeben wurde. Und wer weiß, wie oft dich Gott vom Tod bewahrt hat, wie oft du gar nicht gemerkt hast, dass dir jetzt ein Auto fast die Vorfahrt genommen hätte. Wer weiß, was ohne Gottes Eingreifen in deinem Leben gewesen wäre. Und so gilt dieser Ausspruch auch an uns. Wir hätten keine Vollmacht, wir hätten keine Macht, wir hätten keine Möglichkeiten, wenn Gott uns nicht den Handlungsspielraum gibt. Und auch die Möglichkeit, bei Gott Vergebung zu finden, haben wir einzig und allein nur wegen dem, was Jesus getan hat. Ja, wir könnten gar nichts beitragen an unserer Vergebung. Wir könnten noch so viele gute Taten tun, nichts, was wir tun und sagen, würde uns echte Vergebung bringen können, wenn Gott uns nicht diese Vergebung anbieten würde. Jetzt geht's weiter und ich bin nicht sicher, ob die folgende Aussage der Juden nur ein rhetorischer Trick war oder ob sie es wirklich so gesehen haben. Da heißt es, Pilatus suchte ihn freizugeben, aber die Juden schrien und sprachen: Wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch aber Gabbata. Ja, wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Damit hat sich Pilatus unter Druck setzen lassen. Und obwohl ganz klar war, dass Jesus absolut keine Bedrohung für das Römische Reich darstellt. Ja, Pilatus hat sich schließlich gegen Jesus entschieden, aus Angst vor dem Volk. Aus Angst, ja, dass irgendwie das Negativ auf ihn zurückfällt. Aus Angst davor, was die Juden wohl machen werden, wenn er ihn freigibt. Und auch diese Angst haben doch heutzutage noch Menschen, oder? Auch Menschen entscheiden sich nicht für, sondern gegen Jesus aus Angst vor den Konsequenzen, aus Angst, was die anderen sagen werden. Und interessant ist, dass dann Pilatus selbst auf die Tafel schreibt: Jesus, der Nazarener, König der Juden. Und die Juden wollten es natürlich abschwächen und haben gesagt: Ja, schreibt, dass er das nur behauptet hat, er hat es ja nur gesagt. Diesen Zusatz wollten sie auf dem Schild haben, aber Pilatus hat es stehen lassen. Ja, mir scheint es, das war vielleicht noch ein letzter Versuch, irgendwie sein Handeln gerade zu biegen, irgendwie doch noch zu zeigen: Mensch, hier ist ein Unschuldiger am Kreuz. Aber wie haben sich die Juden geirrt? Sie haben gesagt: Naja, er hat es ja nur gesagt. Und in Wahrheit war es doch ihr König, ihr Messias. Und auch zu diesem jetzigen Zeitpunkt, damals und auch heute, führt Jesus sein Königtum nicht so aktiv, wie es einmal sein wird. Alles zu seiner Zeit. Jesus wird einmal aktiv als König regieren, aber der Mann, der da am Kreuz hängt, ist wirklich der König. Wie tragisch, wenn man das nicht erkennt. Und auch wie tragisch, wenn wir heute nicht erkennen, dass dieser Mann, der da hing, dass der doch der wahre König ist. Der König der Welt, aber auch der König über mein Leben. Er ist doch der König. Und ich habe die Wahl, ob ich mich für oder gegen ihn entscheide. Ich habe die Wahl, ob ich sein Königtum anerkenne. Ob ich jetzt schon sage: Ja, Jesus, du bist mein König. Oder ob ich ihn eben ablehne. Ja, noch tragisch ist die Tatsache, dass die Juden auf der einen Seite so viel Wert auf die Gebote Gottes gelegt haben und auf der anderen Seite den Sohn Gottes kreuzigen ließen. Da heißt es, das habe ich nicht hier auf der Folie, in Vers 31: Weil es Rüsttag war, jener Sabbat aber war ein hoher Feiertag. Darum baten die Juden nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine gebrochen, zerschlagen und sie herabgenommen würden. Also die Juden haben schon Wert auf ihr Gesetz gelegt. Der Sabbat und das Gesetz war ihnen wichtig. Laut dem Gesetz sollte nämlich einer, der die Todesstrafe bekommt, nicht über Nacht dort hängen bleiben. Das wollten sie erfüllen. Und nochmal gedrängter hat es, weil der Sabbat ein sogenannter hoher Tag war, der da kam. Ja, es war der Sabbat, war der Anfang vom Passafest. Und weil es der Anfang vom Passafest war, eben hieß es, ja, es ist ein hoher Sabbat. Also sie haben auf der einen Seite doch so viel Wert auf ihre Gesetze gelegt, doch so viel Wert auf diese Äußerlichkeiten, auf diese Einhaltung von diesen Dingen. Und auf der anderen Seite haben sie hier darum gebeten, dass Jesus die Beine gebrochen wurde, dass er schneller stirbt. Wir lesen dann, dass es nicht nötig war, aber wie grotesk ist das, dass die das Gesetz Gottes einhalten wollen, darum bitten, dass sein Tod beschleunigt wird. Das ist dermaßen daneben. Ja, und auch heutzutage noch gibt es Menschen, die in ihrem gesetzlichen Eifer stecken, die verblendet sind und meinen, sie würden für Gott dies oder jenes tun. Heutzutage sieht man es immer wieder und leider auch in der Kirchengeschichte gab es immer wieder Menschen, die voller Eifer total daneben lagen, die Dinge getan haben, die wirklich falsch waren. Das wird Christen heutzutage zu Recht dir vorgeworfen, ach schau mal, was die Christen in der Vergangenheit getan haben. Ja, man kann irgendwie von gesetzlichem Eifer verblendet sein. Aber ich will natürlich nicht nur von Irrtümern sprechen. Wer sehr richtig gelegen ist in diesem Text, war die Schrift selbst. Immer wieder, jetzt habe ich vier Beispiele hier, immer wieder heißt es, damit die Schrift erfüllt würde. Und immer wieder in der ganzen Passion und im ganzen Leben Jesu wird deutlich, ja, das war alles Gottes Plan. Damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Vers 28 spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Vers 36, denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Vers 37, und wiederum sagt er eine andere Schrift, sie werden den ansehen, den sie durchstochen haben. Das sind jetzt nur ein paar Stellen, wie gesagt, aber für Jesus kam die Kreuzigung nicht überraschend. Er wusste, was passiert. Es war schon vor vielen Hunderten von Jahren davor angekündigt worden. Man sieht, ja, Jesus hat es aus freien Stücken getan. Jesus hat es freiwillig für dich und für mich gemacht. Jesus hat es alles getan, um für unsere Sünden zu sterben. Und wir haben gesehen, wie viele Irrtümer in diesem Text stecken und wahrscheinlich gibt es auch noch mehr. Da denkt man zum Beispiel an die mutlosen Jünger, die den Irrtum hatten, dass Jesus tot bleibt. Ja, man kann so viele Irrtümer über Jesus haben, aber die Bibel hat doch die Wahrheit. Die Bibel hat Recht behalten und auch wir tun gut daran, in die Bibel zu schauen, was sie über diesen Jesus sagt. Es gibt viele Irrtümer, viele Menschen, die daneben lagen, aber Jesus lag nicht daneben. Er hat das einzig Richtige getan. Es war der Wille des Vaters und es war auch unsere Rettung. Das Einzige, was uns retten konnte, war sein Opfer. Und er wusste, dass es die einzige Möglichkeit war. Wenn es eine andere Möglichkeit gegeben hätte, hätte Gott doch seine Bitte erfüllt, den Kelch vorübergehen zu lassen. Aber es gab keine andere Möglichkeit. Er hat es gesehen und hat es getan. Kein Ausrutscher, keine Niederlage. Es war kein Missgeschick, kein Versehen oder sowas. Nein, es war sein Plan. Und jetzt zum Schluss bleibt die Frage, wie sieht's mit dir aus? Ist Jesus jemand, über den du dich ärgerst, so wie die Juden damals? Machst du dich vielleicht sogar manchmal über ihn lustig, wie die Soldaten? Überschätzt du deine eigenen Möglichkeiten, so wie Pilatus? Entscheidest du dich gegen Jesus aus Angst der Konsequenzen, aus Angst vor anderen Menschen? Ja, hast du Jesus als deinen König angenommen? Siehst du Jesus als den König oder einfach nur als netten Mann, der gute Reden schwingt? Ja, die meisten, die hier sitzen, die kenne ich gut genug, um sagen zu können, dass sie sich für Jesus entschieden haben. Und das ist wunderschön. Die Tatsache, dass Jesus hier am Kreuz gestorben ist, dass er es freiwillig auf sich genommen hat, ist ein Grund, ihm zu danken und ihn anzubeten. Und ich will hier an dieser Stelle auch nochmal ganz klar die Frage stellen, hast du Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen? Hast du um Vergebung der Sünden gebeten? Jesus hat das ja nicht aus Spaß getan, sondern um genau dir diese Wahl zu lassen, um dir diese Möglichkeit zu geben. Und gleich werden wir das Abendmahl feiern, wir werden an seinen Tod gedenken. Bevor wir das tun, will ich noch die Warnung aus dem Korintherbrief lesen. Da heißt es, wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuld am Leib und Blut des Herrn. Also wenn wir jetzt gleich das Abendmahl nehmen, normalerweise haben wir das ja vor dem Gottesdienst und jetzt machen wir es im Gottesdienst und deswegen ist die Warnung umso wichtiger. Man kann auch unwürdig das Abendmahl nehmen und damit ist nicht zu spaßen. Aber wer Jesus als seinen Herrn und Retter angenommen hat, wer an ihn gläubig ist, wer die Vergebung erfahren hat, der ist würdig. Ein Christ ist würdig, das Abendmahl zu nehmen, weil ihm die Sünden vergeben wurden. Christen sind doch vor Gott Heilige. Das ist ja nicht so, weil man ein perfekter Mensch wäre oder ein völlig fehlerloses Leben hat. Nein, das ist so, weil uns Gott vergeben hat. Das macht einen würdig. Ja, unwürdig sein hat nichts damit zu tun, ob du letzte Woche selten oder oft gesündigt hast. Nein, es hat damit zu tun, ob dir vergeben wurde oder nicht. Und genau darum geht's ja, dass durch die Tat von Jesus Sünder gerecht gesprochen werden. Aber an dieser Stelle natürlich die klare Warnung: Wenn du Jesus noch nicht angenommen hast als Herrn und Retter, wenn du noch nicht die Vergebung bekommen hast, wenn du ja dich noch nicht für ihn entschieden hast, dann ist es auch einfach in Ordnung, das Abendmahl an sich vorübergehen zu lassen. Das ist absolut in Ordnung. Alle anderen lade ich jetzt ein, gemeinsam mit uns das Abendmahl zu nehmen, als Erinnerung für die Rettung, die uns Jesus am Kreuz gebracht hat. Amen.